MDR Figaro, das Kulturradio des Mitteldeutschen Rundfunks, zum Nachhören.
MDR Figaro trifft. Steckbrief. Name:
Andreas Heidmann.
Geburtstag:
12.06.1961.
Geburtsort:
Hünxe am Niederrhein im Kreis Wesel.
Profession:
Verleger.
Welches Buch steht oben links im Bücherregal?
Ich glaube, das ist die Tippgemeinschaft vom Deutschen Literaturinstitut.
Haustiere?
Keine bislang. Meine Tochter möchte unbedingt einen Hund.
Wie sieht es auf Ihrem Schreibtisch aus?
Viel zu chaotisch.
Was darf im Kühlschrank niemals fehlen?
Joghurt.
Wann klingelt früh der Wecker?
So gegen 7.30 Uhr.
Sie können doch der Tochter den Hund nicht verwehren.
Da haben Sie eigentlich recht.
Ich grüße Sie. Literaturverleger in Leipzig, also Gründer der Internetplattform poetenladen.de, was ein virtueller Raum ist für Autoren und Leser, in dem man Gedichte findet, aber auch Prosatexte, dazu Rezensionen, Neuigkeiten, Gespräche, also eine Art virtueller Buchladen mit Veranstaltungsprogramm oder, wenn man so will, ein kleiner literarischer Salon im Internet, könnte man das so sagen?
Ja, durchaus. Und die Idee war wirklich die, dass man auch im Internet einen Laden eröffnet, vorstellt, was es an vor allem junger Literatur gibt. Und deswegen diese Idee des virtuellen Raums für Dichtung. Manche haben das dann nicht ganz mit dem Virtuellen verstanden und standen dann plötzlich an der Haustür und meinen, sie könnten klingeln und auch real in diesen Laden gehen. Nein, das ist die Idee eines virtuellen Ladens mit virtuellen Regalen, in denen dann aber einerseits digitale Texte stehen, die natürlich aber auch reale Texte sind.
2005 haben Sie diesen virtuellen Laden aufgemacht. Wie stark wird der Poetenladen mittlerweile frequentiert und genutzt?
Das wuchs stetig an. Natürlich begann es erst sehr klein. Ich habe erst befreundete Autoren hinzugezogen. Wir hatten, wie ich fand, ein sehr schönes Layout. Und das führte dazu, dass dann immer mehr Autoren auch von außen kamen und sagen, wir möchten mitmachen, wir möchten dabei sein. Und das war so wie eine Lawine, die sich immer weiter entwickelte. Es wuchs und wuchs. Ich glaube, wir sind jetzt bei fast 1000 Autoren und es kamen dann auch teils sehr prominente Autoren in der literarischen Szene prominent dazu. Und so, dass sich das ganz wunderbar entwickelt und entsprechend groß waren dann auch die Besucherzahlen. Ich glaube, es gibt nur eine Seite, eine literarische in Deutschland, die vergleichbar ist. Das ist die Lyriklein.org. Das ist eine Seite von der Literaturwerkstatt in Berlin, die vergleichbare Zahlen hat, was die Zugriffe angeht, was jetzt auch die rein literarische Szene betrifft.
Für Ihr Engagement für die Gestaltung und Bewahrung der literarischen Vielfalt, so hieß das, haben Sie 2011 in Sachsen einen Preis bekommen, den Förderpreis zum Sächsischen Lessing-Preis, ein Jahr vorher im Schwäbischen Calw den Hermann-Hesse-Preis. Ihr Autor Jean Krier bekam den Chamisso-Preis. Ihre Autorin Judith Zander war für den Deutschen Buchpreis immerhin nominiert. Richtig alles bis dahin. Sie sind im Verband Deutscher Schriftsteller, selbst literarischer Autor gewesen, im Vorstand des Sächsischen Literaturrats, in der Lyriform in der Jury vom Literaturpreis des Sächsischen Kunstministeriums. Ich habe sicher noch einiges vergessen. Also viel Umtriebigkeit, Erfolg und Anerkennung in wenigen Jahren nach Gründung eines kleinen virtuellen Poetenladens. Wieso ist das so gut gegangen?
Es war vielleicht die Zeit 2005, dass es sehr wichtig wurde, dass man Literatur ins Internet bringt. Und deswegen war es genau der Punkt, wo man sehr stark darauf aufmerksam wurde. Gleichzeitig merkten größere Verlage, dass es immer schwieriger wird, Bücher, anspruchsvolle Bücher zu publizieren. Und das war so eine besondere Zeit, eine Nische, in die sozusagen der Poetenladen hineingewachsen ist. Einerseits, dass er stark das Internet bedient hat. Zum anderen, dass wir als Verlag Themen aufgriffen, die die großen Verlage eigentlich nicht mehr vertreten wollten oder konnten.
Zum Beispiel, ein Beispiel?
Lyrik zum Beispiel. Ja. Es passierte ganz häufig, dass wirklich sehr angesehene Autoren bei Surkamp oder anderen großen Verlagen sagten, naja, es wird immer schwieriger, dort bei denen unsere Lyrik unterzubringen. Und ihr habt so ein tolles Layout, ihr kümmert euch um die Lyrik, ihr mögt die Lyrik. Wir haben es dann vielleicht lieber, dass wir im kleinen Independent-Verlag unsere Lyrik gut umsorgt wissen, als dass wir sozusagen geduckten Hauptes beim großen Verlag ein- und ausgehen, weil wir da eigentlich nur noch geduldet sind, weil wir nicht die Verkaufszahlen bringen. Das war eigentlich diese Zeit zwischen 2005 und vielleicht 2010, wo dieser Umbruch begann und davon profitierte der Poetenladen sehr stark und Sie erwähnten Jean Krier, den Chamisso-Preis erhielt. Wir haben jetzt auch einen Autor, der den Eidgenössischen Literaturpreis erhalten hat. Ein Preis immerhin mit 25.000 Schweizer Franken dotiert. Das sind ja immerhin 22.000 Euro. Da sieht man, dass hochqualitative Autoren, die Dinge schreiben, die jetzt in großen Verlagen nicht funktionieren, zu den Independents kommen. Und davon profitierte halt der Poetenladen und wuchs mit diesen Autoren.
War das nicht aber auch schon früher, in sozusagen Vor-Internet-Zeiten, ein bisschen so, dass junge, unbekannte Autoren von ja, eher Kleinverlegern groß gemacht wurden und dann, wenn sie Erfolg hatten, wandern sie dann zu den Großverlagen ab? Ist das auch bei Ihnen dann so?
Teils, teils, ja. Es gibt ja aber auch Autoren, die mit den Verlagen wachsen. Wir hatten zum Beispiel so ein Beispiel wie Luchterhand, wo der Günter Grass ja anfangs schon relativ bekannt war und trotzdem bei Luchterhand geblieben ist und der Verlag wuchs sozusagen mit dem Autor. Es gibt beides und es gibt die Möglichkeit, vor allem mehr im Prosa-Bereich, dass Autoren abspringen, dass sie sagen, jetzt habe ich einen großen Verlag. Das passiert auch bei uns immer mal wieder und das ist aber für uns eigentlich kein wirkliches Problem. Die Lyriker, die bleiben bei uns, weil sie wissen, bei den Großen haben wir es eigentlich nicht besser. Die Prosa-Autoren, die Romanautoren, die dann auch in Verkaufszahlen gehen, die also in vierstelligen, fünfstelligen Bereiche gehen, die wandern dann schon mal zu den Großen ab.
Sie machen das alles nun in Leipzig, einer Stadt, die als Literatur- und Verlagsstadt ihre große Vergangenheit heute immer nur noch anbieten kann. In der Zeit, als die letzten Verlage dort starben oder weggingen, haben Sie einen erfolgreich aufgebaut, diese antizyklische Entwicklung. Die ist vielleicht auch noch erklärungsbedürftig.
Ja, es ist wirklich diese Umbruchssituation und meine Idee war ja auch die, dass wir eigentlich nicht regional aufgestellt sind. Natürlich, man lebt in Leipzig, ich finde Leipzig wunderbar, auch Mitteldeutschland, das ist wichtig. Aber für einen Verlag ist natürlich auch immer das Überregionale wichtig, gerade heute. Und da der Poetenladen im Internet entstand, waren wir sofort überregional aufgestellt. Wir haben natürlich auch mal einen Leipziger Autor, aber zum Beispiel ein Verlag bringt ja auch seine Bücher an Käufer und nicht nur in Sachsen oder in Thüringen, sondern er muss auch in München und in Zürich verkaufen. Inzwischen verkaufen wir die meisten Bücher in der Schweiz. Das heißt, für uns ist das Überregionale sehr wichtig. Und was dazu kommt, ein Verleger muss heute mehr arrangieren. Wenn man früher sah, hatten Verleger manchmal sogar noch Druckereien, weiß Gott, noch ein unheimliches Ensemble dabei. Das funktioniert heute nicht mehr. Alles vieles ist Outsourcing, das heißt, man hat Grafiker, man hat seine Druckereien und man arrangiert das Ganze mehr, moderiert das Ganze und versucht, einen möglichst kleinen Stab zu haben und lagert vieles aus und lässt vieles sozusagen von außen auch erarbeiten und sitzt jetzt nicht als großer Verlag, am besten noch mit einer Druckerei da. Das ist dann so ein Dinosaurier und diese Dinosaurier sind im Aussterben begriffen, würde ich mal sagen.
Wann kam bei Ihnen eigentlich sozusagen dieser Umschwung oder dieser Sprung aus der digitalen in die analoge Welt? Sie hatten dieses Internet, diesen Internet-Poetenladen und dann sind Leute zu Ihnen gekommen und haben gesagt, also jetzt musst du einen Verlag gründen und jetzt musst du aber dann auch richtig Bücher machen aus richtigem Papier.
Ja, das ist verrückt. Als ich den Poetenladen gründete im Internet, war ich eigentlich gedanklich nicht so weit, dass ich irgendwann Bücher machen würde. Zum einen kamen wirklich junge Autoren, die avanciertesten Autoren, die sagten, ich brauche ein Buch, ich möchte ein Buch haben, weil ein Autor ist man eigentlich erst, wenn man ein reales Buch hat. Egal, wie weit es mit dem E-Book und so gehen wird, ein Autor ist ein Autor erst, wenn er ein richtiges Buch zum Anfassen hat. Das war ganz entscheidend und dann merkten wir, dass so diese Scouts, die Sucher nach Talenten bei uns durch unseren Poetenladen surften und sich dann interessante Autoren herausfischten. Und dann erschienen sie plötzlich in größeren Verlagen und dann dachten wir und ich natürlich, halt, wenn wir auf unserer Online-Plattform so interessante junge Talente haben, die andere herausfischen, dann ist es doch auch eine Idee, dass wir vielleicht selber mal anfangen, den einen oder anderen mit einem Buch wirklich selbst herauszubringen. Also diese beiden Komponenten waren da der Wunsch der Autoren, ich muss ein Buch haben und der Blick darauf zu sehen, also dass andere plötzlich anfingen, unsere Autoren einzusammeln.
Und dann stellen Sie eben sehr bekannte Autoren, speziell etablierte Lyriker. Ich nehme mal ein paar Namen von Ihrer Seite. Michael Wüstefeld, Richard Pietras, Ludwig Fels, Wilhelm Bartsch, Kurt Rabert, Lothar Rathenow. Um nur einige zu nennen, eben ganz andere Namen, die noch nie einer gehört hat. Das ist also so eine Methode, mit den bekannten Leuten auf die Unbekannteren aufmerksam zu machen. Also Autoren machen Marketing für Autoren.
Ja, das stelle ich mir auch wie ein realer Buchladen vor, sagen wir ein literarischer Buchladen, da liegt vielleicht draußen die Christa Wolf und der Günter Grass und der lockt, die lockt das Publikum vielleicht in den Laden hinein und dort findet man dann auch einige junge Talente.
Figaro trifft den Leipziger Verleger Andreas Heidmann, Gründer der Internetplattform Poetenladen, der auch mal Klavier studiert und Jazz gespielt hat. Scott Joplin, gerade Ihr ausdrücklicher Wunsch. Ich vermute, Sie haben mit dem Jazzpiano nicht schon bei Scott Joplin aufgehört, oder?
Nein, das ist natürlich so eine Übergangssituation, wo eigentlich die Harmonien noch die der Romantik sind. Mein Klavierlehrer sagte früher mal, das sind eigentlich Chopin-Harmonien. Aber dieser zerrissene Rhythmus, das Afroamerikanische, bringt dann den Drive da rein. Eigentlich eine schöne Kombination zwischen westlicher Hemisphäre und afroamerikanischen Rhythmik. Also finde ich sehr schön gelungen, die Ragtimes.
Wie weit ging es bei Ihnen selber auf dem Klavier? Es war nicht das einzige Instrument übrigens.
Nein. Ja. Ich habe natürlich später auch sehr viel Jazz gemacht, auch selber improvisiert. Und ein Ragtime ist natürlich, kann man sehr virtuos spielen, aber sagen wir mal, ist jetzt für einen Pianisten jetzt keine Herausforderung. Ist einfach ein schönes Stück, was man mal einfach gern nebenher spielt. Ja, ich habe noch Trompete ein bisschen gespielt. Ich habe sehr gern verschiedene Instrumente gespielt, im Schulorchester Kontrabass auch gespielt, aber das Klavier stand schon im Mittelpunkt.
Also Sie sind studierter Musiker und studierter Germanist. Geboren 1961 in Hünxe am Niederrhein, das haben wir vorhin schon gehört und einigermaßen gewusst, wo das liegt. Wo genau ist das?
Ja, vielleicht kennt man das Ruhrgebiet, wenn man sich das nördlich vom Ruhrgebiet vorstellt und so ein bisschen in Richtung Niederlande, wo der große, breite Rhein so langsam dem Meer nähert. Das ist natürlich sehr stark geprägt, die Gegend durch den Niederrhein und der natürlich sehr groß und sehr bestimmend ist für die Landschaft dort.
Der große niederrheinische Kabarettist Hans-Dieter Hüsch hat gesagt, die Schönheit des Niederrheins, das ist so eine Angelegenheit, so wie man sagt, Gott ist die Frau schön. Das ist nicht so eine Angelegenheit, hat er gesagt. Wo ist die Schönheit ihrer Heimat für Sie?
Ja, das ist vielleicht nicht so einfach zu sagen, weil das Profil jetzt nicht so ist, dass da jetzt große Burgen oder Schlösser stehen. Das sind die ruhigen Pappelalleen, das ist der Nebel, der im Herbst dort in den Bäumen hängt, das ist die Stille. Das ist aber auch ein Hauch der großen, weiten Welt. Hüngste, das ist noch ein Ortsteil Gartrup, wo ich geboren wurde, da fließt die Lippe durch, die mündet dort dann in den Rhein. Und ich habe mir immer als Kind vorgestellt oder als fast Jugendlicher, ich könnte von dieser Stelle aus, von der Lippe aus, über den Rhein, über Rotterdam bis nach New York fahren. Also ich hatte sozusagen vom Niederrhein aus die direkte Verbindung zu New York, zur ganz großen, weiten Welt. Und das in dieser verschlafenen Nebellandschaft, das war schon ein wunderbarer Kontrast.
Ja, das ist eine sehr notwendige Perspektive, wahrscheinlich in einer sehr ländlichen Gegend, die dann auch noch streng katholisch ist, was die Möglichkeiten eines jungen, talentierten, hochintelligenten Jungen, also sehr, sehr beschränkt, oder?
Ja, das ist schon wahr. Ich meine, die Kindheit, ich hatte eine schöne Kindheit. Das religiöse Element war schon da, war auch ein bisschen lästig. Es war aber jetzt nicht so, dass es jetzt unterdrückend gewesen wäre. Und man entwickelt sich ja auch weiter. Und die Zeit, dann die 70er Jahre, waren ja auch befreiend. Das heißt, man musste die Dinge dann schon nicht mehr ganz so ernst nehmen. Obwohl ich das dann alles bis hin zu den Franziskaner und Franziskaner-Gymnasium sehr stark auch diese religiöse Ebene immer wieder erlebt hat. Das hat bei mir aber wenig genützt. Ich bin ja so nicht wirklich zum religiösen Menschen geworden.
Wann haben Sie selber mit dem Schreiben angefangen?
Das ist wie vielleicht bei vielen Autoren, wenn der erste Liebesschmerz kommt, vielleicht mit 14, mit 15, die ersten so überwältigenden Gefühle in der Pubertät. Das ist vielleicht immer wieder ein Moment, wo viele Menschen dann zur Feder greifen, anfangen zu schreiben, um ihre Gefühle aufs Papier zu bringen. Das ist dann nichts Professionelles und man hat auch gar nicht den Gedanken, das ist jetzt, ich bin jetzt ein Autor oder ich werde ein Autor, sondern es ist einfach das große Bedürfnis, sich auszudrücken. Und das waren auch für mich die ersten Momente, in denen das Schreiben begann.
Hat es auch damit zu tun, dass Sie eine ganze Zeit lang sich nicht so richtig entscheiden konnten? Will ich nun Musik oder will ich doch lieber Literatur? Oder war das so ein Zwiespalt? Sieht ein bisschen so aus, wenn man Ihre Biografie anschaut.
Ja, man kann sagen Zwiespalt. Das hat sich natürlich auch ergänzt. Sagen wir mal, von meiner gesamten Laufbahn war die Musik so stark im Vordergrund, auch durch Lehrer geprägt. Ich war also am Folkwang-Konservatorium und so weiter. Das war schon mein Beruf, die Musik und die Literatur vielleicht meine Leidenschaft im Hintergrund. Und nachher hat sich das Sie erwähnten das Germanistikstudium vielleicht umgedreht, so mit 2021, dann wurde plötzlich die Literatur wichtiger und die Musik rückte sozusagen an zweiter Stelle. Das war vielleicht, wie man will, ein Zwiespalt oder ein Hin und Her oder ein gegenseitiges Ergänzen, wie man möchte.
Sie haben einen abgeschlossenen Roman geschrieben. Wo ist der?
Ich tendierte immer dazu, ich war auch vielleicht ein leidenschaftlicher Adorno-Leser zu gewissen Zeiten und er Adorno sagt immer, schon das Halbgeglückte ist schon misslungen. Und mit diesen apodiktischen Aussagen ist es schwer zu leben und ich kam aus diesem Schatten nie heraus. Und wenn ich etwas geschrieben habe und es war nicht absolut perfekt in meinen Augen, dann war es für mich auch nicht druckreif. Und dafür resultierte vielleicht so ein bisschen heraus, dass ich sehr vorsichtig mit dem Publizieren war.
Also müssten Sie heute immer zu Ihren jungen Autoren und jungen Lyrikern sagen, eine Bedingung, lest nie Adorno.
Genau, so ist es. Und da bin ich viel gnädiger und habe auch gar keine großen Probleme, wenn ich jetzt ein Manuskript eines jungen Autors bekomme und da sind holprige Stellen drin, die werden natürlich geglättet, aber da lege ich nicht so Maßstäbe an, die einen am Ende vielleicht auch das Kreative rauben können.
Aber die eigene Vergangenheit als Autor, auch wenn man sich dann irgendwann entschieden hat, nicht Bücher zu schreiben, sondern Bücher zu machen, ist bestimmt eine ganz gute Voraussetzung für den Umgang mit Autoren heute.
Ja? Ja, ich sehe die Autoren und es gibt ja verschiedene Arten, Verleger zu sein. Man kann das aus rein wirtschaftlichen Gründen werden, sagen, das ist eine Firma, das ist ein Unternehmen, die muss Gewinn machen. Das sollte natürlich ein Verlag, wenn es geht. Oder es gibt dieses andere Element, dieses Engagement, dass man sagt, ich habe Leidenschaft für Literatur, ich verstehe Literaten, ich bin eigentlich so jemand, der für die Literaten da ist. Das ist eigentlich mein Ansatz der Literatur. Und natürlich, wenn es dann auch wirtschaftlich insofern stimmt, dass da mal ein paar Preise reinkommen für die Autoren und auch für den Verlag, dann funktioniert das schon irgendwie.
Fio trifft Andreas Heidmann, Verleger in Leipzig.
MDR Figaro trifft. Fragebogen. Was treibt Sie an?
Der Wunsch, Dinge gut zu machen und da etwas dazu beizutragen, dass Qualität sich durchsetzt.
Was machen Sie an einem überraschend freien Tag?
Wahrscheinlich lesen oder schwimmen gehen.
Welches tägliche Ritual pflegen Sie?
Morgens den Computer anmachen und abends und nachts den Computer wieder auszumachen.
Wie ist Ihre Vision für Mitteldeutschland in 10 Jahren?
Ich würde mir wünschen, dass die Region noch stärker zusammenwächst, dass Landesgrenzen noch weniger bedeuten.
Schenken Sie uns eine Lebensweisheit.
Ja, ich denke, offen für neue Dinge sein und seine eigene Position doch immer wieder zu reflektieren.
Figaro trifft den Leipziger Verleger Andreas Heidmann. Und Sie haben gerade gesagt, Ihnen liegt es am Herzen oder Sie wollen dafür sorgen, dass sich Qualität durchsetzt auf dem Literaturmarkt. Und da fragt man sich immer wieder, woran erkennt ein Verleger das eigentlich oder woran erkennt ein Lektor das? Ihnen werden tausende Manuskripte zugeschickt und Sie brauchen das Gespür für das gute Buch, was sich dann vielleicht auch gut verkauft. Woher hat man sowas?
Ja, das ist natürlich die Frage, was ist Qualität, was ist nicht Qualität? Man kann immer sagen, es ist Geschmackssache, aber da macht man sich das vielleicht ein bisschen einfach. Ein Kriterium ist immer die Originalität. Es wurde schon vieles geschrieben, auch vieles komponiert. Und was sich sozusagen als Qualität herausstellt, ist auch immer wieder etwas Neues. Das Wichtige ist, dass man die Tradition fortführt, vielleicht die Tradition mit der Tradition bricht, etwas Neues schafft. Also es würde jetzt nicht qualitätvoll sein, im Sinne von Mozart zu komponieren oder im Sinne von Goethe zu schreiben oder Gedichte zu schreiben, die sich wunderbar reimen, oft mit Herz und Schmerz, weil es einfach da das Moment des Neuen fehlt. Das ist vielleicht ein ganz wichtiges Kriterium für Qualität, dass wir immer Geister haben, die weiterdenken, die sozusagen die Kunst fortschreiben. Das ist für mich ein ganz wichtiges Element.
Das gibt ja da immer wieder mal Beispiele oder gar Beispiele von Romanmanuskripten, die von dem einen Verleger in die Papiertonne getreten wurden und die dann beim Konkurrenzverlag rauskamen und der Bestseller des Jahres wurden. Ich vermute mal, das ist der Albtraum des Verlegers, dass einem sowas mal passiert.
Ich weiß nicht. Das spielen immer viele Faktoren mit. Es ist natürlich einerseits die Qualität, aber vielleicht es ist auch mal wichtig, zum richtigen Zeitpunkt zu kommen. Wenn ein Manuskript in einem Jahr vielleicht gelesen wird, hat man vielleicht Zweifel. Es kann sein, dass nach 2 Jahren schon wieder eine ganz andere Konstellation da ist und das Manuskript plötzlich einschlägt. Das sind natürlich auch immer Zufallskriterien. Ich selber bin auch immer wieder überrascht. Ich mache ein Gedichtband, denke, der ist so schwierig, das wird sehr schwierig, davon genügend Exemplare zu verkaufen. Bin dann überrascht, der bekommt plötzlich einen Preis. Die Leute sagen, ach, das ist toll, das gefällt uns. Und umgekehrt bei einem Buch, wo ich sage, das wird schon einschlagen, da warte ich dann auf die Käufer und die bleiben dann manchmal aus. Also es ist natürlich auch immer sehr stark vom Zufall abhängig. Man kann es nicht immer berechnen. Das ist das Schwierige beim Verlegen. Das macht aber auch Freude. Man muss halt damit leben, dass man den Markt nicht vorher berechnen kann. Und deswegen ist Qualität für uns ja auch so ein wichtiges Kriterium. Wenn ich ein Buch mache, wo ich das Gefühl habe, das hat eine wunderbare Qualität, dann bin ich damit in jedem Fall glücklich. Auch wenn ich davon nur 10 Exemplare verkaufe, ich würde es wieder machen. Ja, das ist mir lieber, als ein Buch 100.000 Mal zu verkaufen, wissen, dass es eigentlich ein blödes Stück ist, ein blödes Werk ist.
Sie machen das, wie gesagt, in einer Stadt, die eine große Vergangenheit als Verlags- und Buchstadt hat. Die größeren Verlage sind alle längst weg oder eingegangen. Wir haben, glaube ich, noch nicht gesagt, wie sind Sie eigentlich nach Leipzig? Warum sind Sie nach Leipzig gegangen? Nicht, um hier Verleger zu werden in erster Linie.
Ja, ich habe lange in Berlin gelebt, habe da auch lektoriert und zusammen mit meiner Frau. Sie erhielt dann hier in Leipzig eine Professur und wir fanden Leipzig wunderbar. Mich hat das auch sehr angeregt, die Atmosphäre. Und da ich auch Musik studiert hatte, war Bach natürlich für mich auch immer ein ganz großer und wichtiger Musiker. Und das spielte so alles ein bisschen im Hintergrund mit, zu sagen, wir gehen nach Leipzig und natürlich die Leipziger Buchmesse, Literaturstadt. Aber es war jetzt nicht für mich der Gedanke, in Leipzig, wegen Leipzig, jetzt hier einen Verlag zu eröffnen. Wir hatten schon immer die Überregionalität, die war mir immer wichtig, auch wenn Leipzig eine wunderbare Stadt ist. Es reicht nicht für einen Verlag zu sagen, ich bin in Leipzig und verkaufe hier Bücher, das wäre zu wenig, das wird das Überleben nicht sichern können. So war immer schon eigentlich der überregionale Gedanke da und sozusagen der Hinzug nach Leipzig resultierte dann halt auch daraus, dass auch meine Frau hier einen Beruf bekam und wir dann auch ein Kind bekamen und ich fand es einfach schön. Leipzig ist eine grüne Stadt und das hat uns einfach hier gefallen und deswegen haben wir uns dann auch für Leipzig entschieden. Also durch Kriterien, die nicht allein literarische Kriterien sind.
Wie geht das geschäftlich? Das heißt doch in der Verlagsbranche, in der Buchhändlerbranche immer, mit Lyrik kann man keine Geschäfte machen, davon kann man eigentlich nicht leben. Wie geht denn das?
Das ist schon bis zu einem gewissen Grade war. Sagen wir mal, wenn man da eine 6-köpfige Familie von ernähren müsste, dann würde das sicher nicht funktionieren. Man muss schon gewisse Ideen mitbringen. Man muss auch bereit sein, viel ökonomisch zu arbeiten. Das heißt, ich kann nicht so viel delegieren. Ich kann mir nicht 10 Mitarbeiter leisten, weil eben die Deckungsauflagen so und so hoch sind. Das heißt, ich verdiene mit einem Buch natürlich nicht so viel Geld, dass ich davon 10 Leute anstellen kann. Ich selber muss sehr stark mich engagieren, muss sehr viele Dinge übernehmen und ich habe, da ich sehr viel mit jungen Autoren und jungen Mitarbeitern zusammenarbeite, die Chance, oft Dinge, sagen wir mal, zu einem Preis und zu Dingen zu bekommen, wo es ein Großer nicht schaffen würde. Also ich gehe zu HGB, kenne da Studenten oder zum DLL, kenne dort Studenten.
Die machen Ihnen ihre Grafik.
Und das sind teilweise
die Praktikanten. Die auch auffällig sind.
Ja, nicht? Genau. Und das sind dann natürlich Leute, weil ich sie so früh kennenlerne, wollen die selber noch wachsen daran. Sie haben Vorteil davon, aber sie nehmen wahrscheinlich noch nicht die Marktpreise, die dann nachher ein großer Verlag zahlen müsste, wenn er sich diese Cover leisten möchte. Also er müsste dann ganz knallhart die Preise auf dem Markt zahlen und ich zahle eben andere Preise, weil es eben oft Studenten sind, die heranwachsen, auch künstlerisch und davon selber auch profitieren.
Was kostet denn so ein Buch bei Ihnen? Also ich meine, nicht der Verkaufspreis, sondern was kostet ein Buch? Also geben Sie aber vielleicht mal eine Größenordnung.
Es kommt drauf an. Also das heißt, wir sind natürlich ein Verlag, der selber die Bücher selber finanziert. Das nützt einem Autor nicht, das zu wissen, wie teuer ein Buch ist, weil den Autor braucht das nicht zu interessieren. Es weiß auch kein Autor, wie teuer bei mir Bücher sind. Aber es gibt ein paar feste, harte Faktoren. Da ist zum Beispiel der Druck beim Gedichtband. Ein vernünftiger Druck, wenn man 500 oder 1000 Bücher auflegt, dann ist man bei 3.000, 4.000 Euro. Dann macht man ein schönes Cover, vielleicht nochmal 500 Euro, dann wird der Satz gemacht, 500 Euro. Man ist dann schnell bei 5.000, 6.000 Euro. Mhm. Also ohne, dass jetzt noch Werbung und sowas daran angeschlossen ist. Man muss ja auch die Buchmesse und all diese Dinge hinzurechnen. Also die Reinkosten für ein Buch liegen dann vielleicht in dem Bereich. Aber mit diesem Buch kann man noch gar nicht viel anfangen, weil es nicht beworben ist und viele Dinge noch fehlen.
Da kann man sich dann vorstellen, wie viel am Ende für den Autor übrig bleibt. Sprich für den Lyriker, der vielleicht Gedichte aus einem Jahr gesammelt hat und dafür am Ende 500 Euro kriegt.
Aber Sie müssen Folgendes sehen und das haben wir auch immer wieder geschafft, dass heute die Förderung so weit geht, dass viele Lyriker Stipendien und Preise bekommen. Und das gibt auch hier, also in Sachsen und Mitteldeutschland, sehr gute Fördermöglichkeiten. Da können Lyriker und auch andere Autoren mal ein halbes Jahr irgendwo unterkommen und kriegen dann ein monatliches Salär von 1.000-2.000 Euro. Und sie bekommen Preise für ihre Bücher. Da summiert sich schon was.
Also man lebt tatsächlich als Autor davon. Das ist im Grunde das Grundeinkommen, dass man hier einen Förderpreis bekommt und dort ein Literaturstipendium. Da sind dann 2.000 Euro vielleicht für einen Preis eine ganze Menge Geld. Aber die wirklich hochdotierten Literaturpreise kriegen natürlich die, die das Geld nicht mehr nötig haben.
Das ist einerseits wahr, aber ich erwähnte ja den Schweizer eidgenössischen Preis, der immerhin mit über 22.000 Euro dotiert ist. Das ist höher als jeder sächsische Preis. Das ist schon doch schon eine anerkennenswerte Größe. Das war ein Debütband. Ja. Mhm. Aber in der Regel ist es natürlich so, dass die großen Preise an bekannte Autoren gehen und vor allem auch an andere Genres. Roman wird dann eher mit bedacht und Hubert Winkels sagte manchmal, wir wollen ja auch große Preise, um, sagen wir, populäre Literatur auch weiter populär zu machen. Und wir wollen jetzt nicht eine hochgradig schwierige Literatur mit hohen Preisen bedenken, weil das Publikum dann vielleicht Probleme bekäme. Das ist nicht meine Auffassung, aber das ist die Auffassung vieler Juroren.
Sie haben da mal provozierend geschrieben, der Preis der Leipziger Buchmesse, der ist im Grunde überflüssig, aber den in Frankfurt, den Deutschen Buchpreis, den haben Sie fast gekriegt. Jedenfalls an Ihre Autoren.
Ja, also es gibt halt immer wieder das Problem mit Preisen. Welche Preise sind sinnvoll, welche nicht? Was dann manchmal schade ist, wenn man ein gewisses Genre ausschließt. Und das ist auch einfach manchmal auch ein Fehlglaube, wenn man sagt, Lyrik zum Beispiel funktioniert nicht so gut. Es gibt durchaus gerade bei Anthologien ganz großartige auch Auflagenzahlen. Das ist nicht so, dass die Leute jetzt keine Lyrik lesen. Es ist nur schwierig, wenn die Verantwortlichen von vornherein sagen, wir glauben, dass die Leute vielleicht keine Lyrik lesen. Und deswegen machen wir im Vorhinein erst gar nichts. Dann entsteht das Problem.
Figo trifft den Verleger Andreas Heidmann. Wir haben gesprochen, auch wie Bücher machen wirtschaftlich geht heutzutage, wie Sie das angefangen haben im Internet mit der Plattform Poetenladen, wie das sehr schnell wuchs und aus den virtuellen Nähten platzte und dann ein Verlag wurde. Wie viele Manuskripte bekommen Sie heute so?
Es gibt eben die Papiermanuskripte, die etwas weniger werden und die angehängten, an E-Mails angehängten Manuskripte, die immer mehr werden. Und das alles insgesamt beläuft sich auf fast 5.000 Zusendungen im Jahr. Also es wachsen die Papierstapel und es wachsen die E-Mail-Anhänge.
Also das sind nicht 5.000 Seiten, sondern 5.000 Manuskripte und wahrscheinlich 50.000 Seiten im Schnitt. Wer liest das alles?
Ja, alles kann man natürlich nicht immer lesen. Ein Verlag hat ja auch ein gewisses Profil. Wir haben Hausautoren. Ich weiß zum Beispiel zu gewissen Zeitpunkten halt, ich kann in diesem Jahr gar keinen neuen Einzelband, also einen Titel, herausbringen. Und dann nützt das auch nichts, wenn man mir nochmal 100 Manuskripte schickt. Ich sage einfach, jetzt ist Schluss, das reicht. Wir müssen die Titel ja auch betreuen. Das macht jetzt keinen Sinn, noch einen Titel und noch einen Titel zu machen, auch wenn es vielleicht wirtschaftlich sogar ginge. Es wird dann immer schwieriger, die Titel zu betreuen, zu bewerben. Deswegen gibt es natürlich den Zeitpunkt, wo man sagt, jetzt kann ich gar kein Manuskript mehr nehmen. Und dann hört man natürlich auch manchmal auf zu lesen, weil man kann einfach nicht jedes Manuskript lesen. Zumal, wenn man weiß, ich kann im Moment gar keins veröffentlichen. Ansonsten haben wir ja auch eine Zeitschrift und lesen auch Gedichte und alles schauen wir uns natürlich an, aber nicht immer im Hinblick darauf, ob wir ein Buch daraus machen.
Wenn früher ein Verleger 5.000 Manuskripte bekommen hat, dann hat er ungefähr 4.795 davon zum Recyceln gegeben und aus den anderen vielleicht ein paar Bücher gemacht. Heute landen diese 4.700 Manuskripte nicht in der Papiertonne, sondern im Internet und werden dort veröffentlicht.
Teils, teils. Aber das nützt ja nichts. Auch im Internet gilt, dass es da Profile gibt, dass es da Seiten gibt, die qualitativ wichtig sind und die auch von Leuten besucht werden. Und es gibt Seiten, die völlig irrelevant sind. Und ich sage immer, es gibt kein besseres Versteck als das Internet. Was früher vielleicht in der Schublade war, das kann man heute ins Internet stellen. Das liest kein Mensch. Und es ist so eine irre Masse an Texten, dass es nicht heißt, wenn etwas im Internet steht, dass es damit in irgendeiner Weise schon publiziert ist. Es ist nicht vorhanden. Es ist so, als würden sie es in der Schublade lassen.
Als das mit dem Internet losging, ist uns versprochen worden, dass da irgendwann der große Roman oder die großen Romane plötzlich aus den dunklen Tiefen des Netzes aufsteigen und die Verleger und Leser überwältigen werden. Aber so richtig ist das nicht passiert, oder?
Das funktioniert nicht. Und wir haben oft diskutiert in Akademien und so weiter, warum die Autoren auch nicht stärker in ihrem Schreiben das Internet mit einbeziehen. Die Autoren sind in der Hinsicht relativ, sage ich mal, klassisch angelegt. Sie schreiben wie eh und je auf Papier, also natürlich mit dem Computer, aber drucken das dann aus und machen im Grunde eine Papierliteratur, die man dann vielleicht ins Internet stellt. Aber sie machen nicht von vornherein eine digitale Literatur mit allen Möglichkeiten, die man hätte, wenn man sozusagen digital denkt, im Internet denkt und dann auch die ganzen Möglichkeiten mit einbezieht.
Dass das Internet heute eben nicht oder vielleicht noch nicht der Ort ist, wo das literarische Leben eben auch stattfindet, so wie andere Bereiche der Öffentlichkeit auch, ist das einfach auch ein Problem der Verleger, der großen Verlage, die vielleicht wie die Musikindustrie vorher schon lange Zeit das Internet verschlafen haben?
Es findet schon im Internet eine gewisse Literatur statt, aber mehr auf informativer Ebene. Also als Austausch, als Anschauen, was passiert in der literarischen Szene, gerade für Genres, die, sagen wir mal, sich nicht so gut am Markt durchsetzen können, ist es im Internet sehr wichtig geworden und ganz, ganz erheblich. Es dient halt mehr der Information und nicht dem Transport des primären Werkes. Die Leute informieren sich über einen Roman, lesen auch mal ein Häppchen, die lesen mal ein Gedicht. Aber das eigentlich ist es dann doch immer, dass man hingeht und das originäre Buch kauft. Und alles läuft darauf bisher immer noch hinaus, dass man letztendlich zum Buch greift, weil das ja auch vom Kaufverhalten her etwas ist, was Verlagen am sichersten Einkommen sichert. Wenn man jetzt sonst im Digitalen arbeitet, ist es natürlich sehr einfach, Dinge herunterzuladen. Das heißt, das Buch gibt aber viel leichter die Möglichkeit für einen Verlag, es auch klar seine Strukturen, auch seine Verdienststrukturen zu erhalten.
Ich habe heute gelesen, im Internet natürlich, dass innerhalb eines Jahres jetzt gerade der Umsatz bei elektronischen Büchern, bei den sogenannten E-Books, um sage und schreibe 100% gestiegen ist, von 1 auf 2% des Gesamtumsatzes der Verlage. Wenn die so weitermachen, haben die in wenigen Jahrzehnten aufgeholt.
Ja, wissen Sie, ich war neulich bei der Post und dann erschrak ich, weil ein riesiger Stapel an Telefonbüchern da lag. Ein Berg, der war mannshoch. Und ich konnte mich da nicht enthalten, die Dame an der Rezeption, Kasse zu fragen, was das eigentlich soll, wer jetzt noch gedruckte Telefonbücher kauft oder geschenkt bekommt. Damit will ich sagen, es ist schon sinnvoll, dass vieles ins E-Book und ins Digitale abwandern. Kochbücher, Thriller, Telefonbücher, vielleicht Dissertationen. Damit habe ich überhaupt keine Probleme. Das Entscheidende ist, dass zum Beispiel hochrangige literarische Genres eher nicht abwandern. Die Leser wollen schon das Buch haben. Man muss genau unterscheiden sehen, wo wandert etwas ins Digitale ab und wo greifen die Leute zum Buch. Also Telefonbücher gern digital, aber ein Gedichtband wollen die Leute halt immer noch haptisch haben.
Man hört aber auch, dass Leute unter 30 eher seltener heute noch einen Buchladen betreten, eher schon virtuelle Buchläden wie ihren. Und dass viele dann auch sich sagen, wozu für ein Buch bezahlen, wenn ich für eine MP3 auch nichts mehr bezahlen muss.
Diese Gefahr besteht generell, dass natürlich nicht mehr die Bereitschaft besteht, für ein Buch Geld auszugeben, zumal wenn ich die Inhalte auch kostenlos bekomme. Das muss man sehen und das sehe ich auch so. Das einerseits ist so, das Überraschende dabei, dass die Autorengeneration, auch die jung ist, unbedingt eben, wie ich schon mal sagte, das Buch haben möchte, das reale Buch, während sozusagen die Käufer auf der anderen Seite, die Jungen, durchaus eher bereit sind, was Digitales zu nehmen.
Mit welchen Gefühlen gehen Sie jetzt demnächst zur Leipziger Buchmesse? Wie wichtig ist Ihnen selber die Präsentation und die Kontakte dort?
Ich freue mich immer ganz, ganz riesig auf Leipziger Buchmesse. Wir haben ja, als Verlag sind wir an vielen Orten präsent. Es gibt inzwischen so eine ganz viele Independent-Messen, wo sozusagen Innenverlage immer so eine Literatur aus München. Die Leipziger Buchmesse ist das, was dann die junge Literatur angeht, für uns die wichtigste, die größte. Da gibt es ja die Leseinsel, es passiert viel, man trifft alle Kollegen. Es ist ganz großartig. Das sind immer 5, 6 Tage, die ich im Rausch verbringe. Nicht im Alkoholrausch, sondern im Buchrausch.
Man ist ja naturstoned sozusagen.
Und das Wahnsinnige ist ja, der Poetenladen ist ja dann zwar ein Independent-Verlag, das heißt, wir haben nicht 5000, wie Rowohlt, 5000 Autoren, aber wir haben doch so viele Autoren und die belagern dann meinen Stand, weil wir eben viele virtuelle Autoren haben, die also im virtuellen Laden. Sie kommen natürlich auch alle zur Buchmesse, kommen nicht nur die Autoren, die bei uns Bücher haben, sondern auch die Autoren, die mit Texten im Internet bei uns vertreten sind. Das heißt, es ist dann riesig viel los, man trifft sich und es gibt ja auch Partys der jungen Verlage, es gibt viele Lesungen. Es ist ganz ungeheuer, also ich freue mich.
Dann haben wir jetzt noch eine Gelegenheit, sozusagen die verschiedenen Zugangswege zu Ihnen nochmal zu erklären oder zumindest zu benennen. Also Sie sind natürlich, wenn man auf einer Ihrer Internetseiten ist, immer wieder verlinkt, aber wie gesagt, man kann sie von verschiedenen Richtungen aus treffen.
Ja, es gibt das ganz ursprüngliche Portal poetenladen.de. Das ist also wirklich ursprünglich das gegründete, nicht kommerzielle Portal, wo auch Dichter, die vielleicht noch keine eigenen Bücher haben, online gestellt werden. Das ist der Ursprung. Und darauf baute sich dann der Verlag auf. Ich habe dann damals wirklich lange überlegt, wie soll der Verlag heißen? Weil Poetenladen ist ja eigentlich ein komischer Name für einen Verlag. Aber alle sagten, das Label ist jetzt ein bisschen eingeführt, nennen den Verlag einfach Poetenladen. Und das ist ja auch die Zeit, wo viele Verlage sich sehr schmuckvolle Namen gaben. Ja, also wir haben Cookbook, Luxbooks, Verbrecher, Verlag und Woland und Quist. Und dann, als der Verlag entstand, dass er ein kommerzielles Unternehmen ist, musste man natürlich eine eigene Website gründen. Da hat der Verlag also eine eigene Website, wo dann nur die Bücher der verlegten Autoren bei uns sind. Also da findet man die Bücher, die man kaufen kann, die wirklich im Poetenladen Verlag erscheinen.
Dann haben wir eine allerletzte Gelegenheit, eines Ihrer Produkte durchaus ein bisschen zu bewerben. Poet Literaturmagazin, mittlerweile liegt die Nummer 13 vor.
Genau, da gibt es, wie ich nenne immer das, die drei großen Gs. Es gibt Gedichte, Geschichten und Gespräche, so sind die immer aufgebaut. Die Gespräche, sehr interessant in dem Poet 13, da geht es um Literatur und Alltag. Wie leben Literaten im Alltag, zum Beispiel mit Clemens Meyer, den wir auf der Trabrennbahn getroffen haben. Das reden die Autoren dazu darüber, wie sie ihren Alltag unterschreiben, miteinander in Einklang bringen.
Fior traf den Leipziger Verleger Andreas Heidmann. Ich danke Ihnen ganz herzlich, ja, dass Sie bei uns waren.
Mich auch.
War mir ein Vergnügen.
Danke.
Das war Figaro trifft in der Redaktion von Angelika Zapf, Moderation Alexander Mayer. In der kommenden Woche ist die Fotografin und Kunsthistorikerin Eva Mahn aus Halle zu Gast bei Figaro trifft. Und ich danke herzlich für Ihr Interesse.
MDR Figaro, das Kulturradio des Mitteldeutschen Rundfunks.